Ja, ich habe am Anfang mal überlegt, wie ich das Thema überhaupt nennen soll. Und da kam mir eben dieser Titel Suchet Menschen des Friedens. Und was das genau bedeutet, das werden wir jetzt in dem Thema dann auch genau durchnehmen. Aber ich möchte mit Gottes Wort anfangen und ihr dürft gern die Bibeln, rechts und links hat es ja Bibeln, nehmen. Ich habe den Text aber auch schon mal hier an der Wand und möchte ihn zusammen mit euch lesen. Der Text, der steht in Lukas 10, 1 bis 6. Und da heißt es: Danach wählte Jesus 72 weitere Jünger aus und schickte sie immer wieder zu zweit in die Städte und Dörfer, die er später selbst aufsuchen wollte. Er sagte zu ihnen: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Geht nun und denkt daran, ich schicke euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Nehmt kein Geld, keine Taschen und keine Schuhe mit. Falls ihr unterwegs Leute trefft, lasst euch nicht auf lange Begrüßungen und Gespräche ein. Wenn ihr in ein Haus kommt, dann sagt: Friede sei mit euch allen. Wenn dort jemand Gottes Frieden bereitwillig annimmt, so soll der Friede, den ihr bringt, bei ihm bleiben. Wenn aber nicht, dann wird Gottes Friede ihn wieder verlassen und zu euch zurückkehren. Also ich möchte heute mit euch über etwas reden, das mir neu bewusst geworden ist. Und zwar, wie wichtig es ist, die Menschen, die um uns herum sind, von der Hoffnung, die wir als Christen haben, davon zu erzählen. Die Hoffnung, die in Jesus gegründet ist, das ist die Hoffnung, die wir weitergeben. Ich habe im Urlaub ein Buch über Jüngerschaft gelesen und aus dem habe ich ein paar Gedanken übernommen. Und letzte Woche, da hatte ich Gespräche mit zwei Patienten, die beide Diagnosen hatten, die auf ein baldiges Sterben hinführen. Der eine hatte Krebs und der andere, der hat ALS. ALS ist die Krankheit, die Heinz sein Vater hatte, falls jemand sich daran noch erinnert. Mit beiden habe ich diese Woche über diese Hoffnung auf ein Weiterleben im Himmel gesprochen. Und wisst ihr was? Die Reaktionen von beiden waren ganz unterschiedlich. Der ALS-Kranke, der war offen und interessiert, aber der hatte verständlicherweise Sorgen: Was wird mit meiner Familie sein, wenn ich nicht mehr da bin, wenn ich sie zurücklasse? Und der Krebskranke, der nun jetzt auch im Endstadium ist, der hat mich nur gefragt, von welcher Glaubensrichtung ich komme und lehnte jeden weiteren Gedanken interessenlos ab. Nicht mal am Ende seines irdischen Lebens hat er Interesse an Gott. Und das hat mich total nachdenklich gemacht. Aber ich habe beide auf Jesus hingewiesen und bete und hoffe weiter für sie. Das Evangelium ist aber nicht nur für die, die eine schlimme Diagnose haben. Wie ihr wisst, wir leben in chaotischen Zeiten. Ich glaube, niemand würde mir da heute widersprechen. Die Zeiten haben sich vollkommen geändert. Menschen leben in Angst und ihr bisheriges Lebensschema, das sie sich so zurechtgelegt haben, ist beschnitten worden. Wir erleben, wie Menschen unsicher geworden sind und tief im Menschen drin ist der Wunsch nach Stabilität und Sicherheit. Und genau diese Stabilität und Sicherheit könnte man in Jesus finden. Und schauen wir uns heute mal an, wie Jesus selbst mit Menschen über den Glauben gesprochen hat und damit fange ich an, wie er seine Jünger instruiert hat. Also gehen wir nochmal hier zurück zum Text. Im Vers 2, da sagt er: Die Ernte ist groß, aber es gehen nur wenige Arbeiter. Jesus sagt diese Worte schon vor 2000 Jahren. Vor 2000 Jahren sagt er schon, dass es wenig Arbeiter gibt und die Ernte ist groß. Jetzt mal ehrlich, hat sich an dieser Situation heute irgendwas verändert? Vermutlich nicht. Wir haben viele begeisterte Christen, aber nur wenig Treue. Viele, die mitreden wollen, aber nur wenige, die Lasten anpacken. Viele, die unzufrieden sind, aber nur wenige, die was dagegen tun. Viele, die ihr Evangelium sich so zurechtlegen, wie es ihren Ohren jucken, aber nur wenige, die biblisches Schwarzbrot austeilen. Und Jesus sagt, dabei gibt es doch so eine große Ernte. Ist euch schon mal bewusst geworden, wie zerstückelt der Leib Christi in unserer Zeit ist? Und wir erleben hier in den Gemeinden in Ludwigsburg und wahrscheinlich in anderen Städten genauso, dass viele Christen unzufrieden sind und dann entweder sich nach einer neuen Gemeinde umschauen oder nur noch Church-Hopping betreiben, ohne sich irgendwo fest niederzulassen. Also umso unverbindlicher, umso besser ist das Motto heute. Und mein Bruder Markus und ich, wir haben neulich uns unterhalten, dass tatsächlich fast jeden Sonntag hier in unserer Gemeinde neue Leute reinschauen. Meist aber sind es Christen, die sich nach einer neuen Gemeinde umschauen. Gründe dafür, da gibt es viele. Aber ganz ehrlich müssen wir sein, wenn es um das Thema der Nichtchristen geht. Wie wenig finden den Weg zu unserer oder überhaupt zu irgendeiner Gemeinde? Und da ist es, was in mir arbeitet. Das ist es auch, was die Bibel unter Ernte versteht. Also versteht mich nicht falsch. Wenn du heute das erste Mal bei uns bist auf der Suche nach einer Gemeinde, dann sei herzlich willkommen. Wir hoffen, du fühlst dich wohl und du findest den Ort, wo Gott dich persönlich gebrauchen möchte. Aber wir wollen ganz bewusst, und das sage ich hier auch ganz deutlich, wir wollen eine Gemeinde für Außenstehende und Suchende sein. Für Menschen, die Jesus noch nicht kennen, aber kennenlernen wollen. Und ich glaube, das ist auch das, was Gott möchte. Die Ernte ist groß, aber es gibt keine Arbeiter. Und welche Konsequenzen zieht Jesus aus dieser Zeitanalyse? Er sagt, darum, und da heißt es nämlich im nächsten Vers, darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussende, die seine Ernte einbringen. Also das erste und wichtigste Aufgabe der Jünger ist Gebet. Der Vater im Himmel, also der Herr der Ernte, der soll Arbeiter aussenden. Doch wie bekommt er diese Arbeiter? Durch Berufung. Beachte bitte, Berufung ist kein Zwang. Berufung ist, etwas im Glauben anzunehmen. Und berufen ist jeder von uns. Jeder Christ ist berufen, als Arbeiter die Ernte einzuholen. Und die zweite Aufgabe der Jünger ist es, zu gehen. Gehet hin, heißt es. Bis heute klingt es, dieser Ruf über die ganzen Gemeinden von Jesus, gehet hin. Es heißt nicht, reflektiert erstmal, macht euch Gedanken, plant, sitzt rum. Es lautet für jeden Gemeindeleiter, jede Jugi- und Hauskreisleiter, für jeden Christen überhaupt, gehet hin. Das heißt, sucht die Menschen auf, holt sie ab, ladet sie ein, werdet kreativ, seid gastfreundlich, seid voller Liebe und vor allem seid nicht seltsam und seid nicht verbohrt. Und wenn wir das tun, dann kannst du dir ganz sicher sein, es wird Widerstand auftreten. Und warum sage ich das jetzt? Ihr habt vielleicht gedacht, Mensch Kersten, wieso motivierst du uns denn nicht jetzt das zu tun? Will ich ja, aber ich will auch ehrlich sein. Jede Kirche und jede Gemeinde, die sich aufmacht, bekommt Widerstand. In dieser Welt ist es nicht gewünscht und auch nicht populär, Menschenfischer zu sein. Menschenfischer zu sein ist uncool in dieser Welt. Aber wir sind nicht von dieser Welt. Und Jesus schreibt im dritten Vers, ich schicke euch wie Schafe unter die Wölfe. Lämmer, und das sind wir wieder mal, Lämmer sind das gefundene Fressen für Wölfe. Lämmer, die siegen nicht durch Kraft. Lämmer überleben nur, wenn eine überlegene Macht, die nicht die ihre ist, die Wölfe im Zaum hält. Seht ihr, und genau so sind wir als Jünger angewiesen auf diese überlegene Macht Gottes. Wir sind absolut angewiesen, dass Gott durch uns wirkt und dass er die Wölfe fernhält. Die Welt jubelt nicht über die Gemeinde, sie verfolgt sie. Genau das haben wir jetzt im Beispiel vom Iran gehört. Eine Kirche, die von dieser Welt bejubelt werden würde, das wäre nicht die Gemeinde Jesu, sondern eher das Babylon, das in Offenbarung 17 und 18 beschrieben wird. Wölfe, die können sich verstellen, sie können Schafskleider anziehen. Und deshalb warnt Jesus gleichzeitig auch hier vor der Verführung. Aber der Missionsbefehl, der bleibt dringend. Und das heißt hier dann ab Vers 4 nämlich: Nehmt kein Geld, keine Tasche und keine Schuhe mit. Falls ihr unterwegs Leute trefft, lasst euch nicht auf lange Begrüßungen und Gespräche ein. Sorgt euch nicht, Gott wird Türen öffnen und uns versorgen. Aber warum sagt er, dass wir keine langen Begrüßungen und Gespräche haben sollen? Ganz einfach, das kommt von 2. Könige 4,29. Da heißt es nämlich: Ein Zeichen höchster Eile, so wie Elisa und Gehasi eilten, um einen Toten zu erwecken, so sollen auch die Jünger eilen, um geistlich Tote zu erwecken. Wir sollen uns schnell aufmachen und uns nicht mit anderen Dingen verzetteln. Und dann kommt dieser 5. und 6. Vers hier, der sowas wie die Kernaussage des ganzen Textes hier hat. Wenn ihr in ein Haus kommt, dann sagt: Friede sei mit euch allen. Und das heißt hier, wenn ihr in ein Haus kommt, ich weiß, dass für uns Christen immer die Frage ist, wen soll ich denn ansprechen? Wen habe ich denn so in meinem Bekanntenkreis, den ich mal auf den Glauben ansprechen kann? Aber Jesus, seine Formulierung an die Jünger ist viel einfacher. Wenn ihr in ein Haus kommt. Das heißt, mach dir nicht immer im Kopf, wer der Richtige sein könnte, sondern wo auch immer du hinkommst, sollen wir Menschen ansprechen, egal wem du begegnest, und sprich den Frieden Jesu über dieser Person aus. Und ich finde es hochspannend, weil oftmals haben wir keine Ahnung, wie die Person, die du ansprichst, darauf reagieren wird. Und natürlich sollen wir nicht plump und hohl das machen, sondern wir sollen uns in unseren Worten führen lassen. Also sprecht über allen Menschen, die euch begegnen, seinen Frieden aus. Selektiert nicht dauernd rum, sondern mach's einfach mal. Und dann schau mal, was passiert. Und das finde ich hochspannend. Ich habe im Kopf immer wieder: Kann man der irgendwas Christliches sagen? Kann man nicht? Ist das die richtige Person? Sollte ich lieber meinen Mund halten oder nicht? Jesus sagt: Egal wo ihr hinkommt, testet mal. Probiert es mal aus. Mal schauen, wie die reagieren. Und wenn dort jemand Gottes Frieden bereitwillig annimmt, heißt es da, so soll der Friede, den ihr bringt, bei ihm bleiben. Wenn aber nicht, dann wird Gottes Friede ihn wieder verlassen und zu euch zurückkehren. Der Friede Gottes ruht also auf der Person, die ihn annimmt. Die Gottlosen haben keinen Frieden. Wo aber Jesus ist, da ist Friede. Und bei Ablehnung wird dieser messianische Friede zu euch zurückkehren. Er verlässt also diesen ablehnenden Menschen und sein Haus wieder. Also nochmal zur Wiederholung, ganz einfach. Wir bieten Menschen diesen Frieden an, und wenn sie Menschen des Friedens sein wollen, werden sie es annehmen. Wenn nicht, dann werden sie es ablehnen. Und ich hoffe, ihr habt verstanden, dieser dieser kleine Gedanke ist mir ganz wichtig, dass ihr das versteht. Wir sollen Tester werden. Wir sollen nicht die ganze Zeit überlegen, ist es wert, ist es nicht, soll ich nicht. Wir sollen die Leute mal konfrontieren damit. Und wir werden anhand ihrer Reaktion sehen, ob sie Menschen des Friedens sind oder nicht. Wisst ihr, ich bin jetzt 47 Jahre alt und ich habe in diesen Zeiten schon viele Formen der Evangelisation miterlebt. Vielleicht die alten Haudegen hier unter uns erinnern sich noch dran. Ich erinnere mich noch an Zeiten, wo wir die Zeltevangelisationen hatten hinterm Stadionbad. Dann kam diese Satellitenevangelisation von Pro Christ und Jesus House. Ich erinnere mich, dass wir viele Samstage, Werner, draußen auf der Fußgängerzone waren und Tausende von Traktaten verteilt haben, einen Büchertisch dort hatten. Ich erinnere mich an die Zeiten, wo wir so einen Doppeldeckerbus in der Fußgängerzone hatten und Gebet angeboten haben. Ich erinnere mich an Zeiten, wo wir Veranstaltungen wie Gospel on Ice gemacht haben, wo wir den Blauen Engel gemietet haben und dort in so einer Kneipe evangelisiert haben. Viele Methoden, die früher funktioniert haben, aber die funktionieren offensichtlich heute nicht mehr so gut. Und Jesus, der war der weiseste Mensch auf Erden und auch der beste Lehrer und der beste Leiter. Und es überrascht mich nicht, dass er auch beim Evangelisieren der Beste war. Wenn ihr zum Beispiel Markus 10 aufschlagt, da können wir sehen, wie Jesus mit dem reichen Jüngling umging. Obwohl es heißt, dass Jesus ihn lieb hatte, stand er da und ließ den Mann weggehen. Jetzt frage ich mich, warum ist Jesus ihm nicht einfach hinterhergelaufen? Er hat doch gesehen, dass er wegläuft. Warum ist er ihm nicht hinterhergegangen? Warum hat er nicht mehr nachgehakt, als dieser Mann so viel Offenheit zeigte? Warum hat ihn Jesus nicht auf die sichere Seite gebracht, bevor er diesen schwierigen Bereich in seinem Leben, nämlich sein Vermögen, angesprochen hat? Jesus ist diesem reichen Jüngling nicht hinterhergelaufen, weil er genau wusste, dass das Herz dieses jungen Menschen nicht bereit war. Jesus wusste das und er ließ ihn gehen. Und wisst ihr was? Jesus ist noch nie irgendjemandem hinterhergelaufen. Jesus ist niemandem nachgerannt. Stattdessen stellt er sich Menschen zur Verfügung, die bereit waren, den Weg zu Gott, die Wahrheit über Gott und das Leben, das in Gott zu finden ist, von ganzem Herzen suchen. Da stellt sich Jesus zur Verfügung. Und die Botschaft an die Jünger damals und an uns heute ist genau die gleiche. Wenn wir in dieser Welt unterwegs sind, sollen wir Ausschau halten nach einem Menschen des Friedens. Ein Mensch des Friedens ist ganz einfach jemand, der empfangsbereit ist für die Worte, die Gott dir in diesem Augenblick geben möchte. Und deshalb sollen wir jeden Tag beten, Herr, schick mir heute einen Menschen des Friedens über den Weg und schenk mir doch die Gnade, die richtigen Worte für diesen Menschen zu haben. Mit anderen Worten, ich mache das in meiner stillen Zeit immer so, Gott, lass mich heute Salz und Licht sein für dich. Wer auch immer heute in die Praxis kommt. Und seit kurzem verschicke ich an Leute, mit denen ich Gespräche hatte oder über den Glauben schon geredet habe, verschicke ich, wenn ich ihre Nummer habe, immer wieder auch ausgewählte Bibelverse. Da ich jeden Tag einen Vers des Tages auf mein Handy zugeschickt bekomme, leite ich manche von denen einfach an solche Leute weiter. Und wisst ihr, warum ich das mache? Ich mache das deswegen, weil Gottes Wort niemals leer zurückkommt. Und wenn ich weiß, ich habe mit den Leuten schon Gespräche über den Glauben gehabt und die waren offen, vielleicht waren die schon Menschen des Friedens. dann lasse ich Gottes Wort zu ihnen sprechen. Und wenn sie das nicht wollen, dann sollen sie mir das sagen. Jemand, der kein Mensch des Friedens ist, wird es nicht aufnehmen, was du zu ihm zu sagen hast. Wir sollten dann auch auf diesem Thema nicht weiter rumreiten. Jesus sagt, wir sollen den Staub von unseren Füßen schütteln und weiterziehen. Und auch wenn wir noch stärkeren Druck ausüben, dann können wir jemanden nicht zum Menschen des Friedens machen. Also unser Druck macht gar keinen Sinn. Nämlich das ist die Aufgabe vom Heiligen Geist. Nur er kann ein Herz für das Hören vom Evangelium vorbereiten und bereit machen. Unsere Aufgabe besteht einfach darin, unsere geistlichen Augen offen zu halten und darauf zu achten, ob uns ein Mensch des Friedens über den Weg läuft. Da gibt es noch eine zweite Geschichte von Jesus. Und das ist die Geschichte mit Nikodemus. Viele von euch kennen die. Nikodemus gehörte zu den Pharisäern und er besuchte Jesus immer um Mitternacht, damit niemand sehen konnte, dass er sich mit Jesus unterhält und dass er nicht erkannt wird. Er stellte Jesus Fragen über dieses neue Leben und über die Wiedergeburt. Jesus erklärte ihm alles und wir lesen nicht, dass plötzlich bei Nikodemus es irgendwie Klick gemacht hat. Die ganze Geschichte bleibt offen. Aber wenn wir dann weiterlesen, dann taucht Nikodemus plötzlich bei der Verurteilung von Jesus nochmal auf, wo er sich für Jesus einsetzen tut. Und er taucht noch ein drittes Mal auf, und zwar bei der Einbalsamierung seines Leichnams ist Nikodemus nochmals dabei. Das heißt, wir können nur erahnen, was in der Zwischenzeit passiert ist, zwischen der Zeit, wo Jesus mit ihm Gespräche geführt hat und ihm seine Fragen beantwortet hat, und der Zeit der Einbalsamierung. Ich vermute ganz stark, dass der Same in Nikodemus seinem Herz aufgegangen ist. Wenn wir weiter im Neuen Testament gehen und in Apostelgeschichte 16 mal aufschlagen, dann lesen wir, wie Paulus Menschen des Friedens gefunden hat. Eigentlich war er mit Silas und Timotheus und Lukas unterwegs gewesen, wollte in der Provinz Asien missionieren, und der Heilige Geist aber hinderte sie daran, und dann wollten sie nach Bithyrien weiterreisen, aber auch dort wurden sie vom Heiligen Geist aufgehalten. Paulus hatte in der Nacht so eine Vision, wo er um Hilfe gerufen wurde von einem Mann in Mazedonien. Also packten sie am nächsten Tag sofort ihre Sachen, machten sich auf den Weg nach Mazedonien. Kaum sind sie dort angekommen, in Philippi, da macht sich Paulus auf den Weg, nach so einem Menschen des Friedens Ausschau zu halten, der für Gottes Wort empfangsbereit ist. Sie gingen runter zum Fluss und was fanden sie? Sie fanden dort eine Gruppe von Frauen. Als er ihnen das Evangelium verkündet, öffnet der Herr das Herz von einer Frau, eine Purpurhändlerin namens Lydia. Paulus erkannte, dass sie zu diesem Zeitpunkt der Mensch des Friedens gewesen ist. Wir wissen nicht, was er zu ihr gesagt hat und was sie daraufhin geantwortet hat. Wir wissen aber, dass ihr ganzer Haushalt und sie selbst sich daraufhin hat taufen lassen. Paulus und die anderen wohnten bei Lydia, während sie weiterhin in Philippi eine Gemeinde gründeten. Die Geschichte geht noch weiter, ganz interessant. Als sie einmal am Fluss wieder unterwegs gewesen sind, folgte ihnen so ein Sklavenmädchen, das von dem dämonischen Geist besessen war. Dieses Mädchen schreit plötzlich los und sagt: Diese Leute sind die Diener des höchsten Gottes. Sie sagen euch, wie ihr gerettet werden könnt. Jetzt müsste jeder von uns sagen, hey, super, das muss doch ein Mensch des Friedens sein. Wenn das mal keine offene Tür ist, dieses junge Mädchen, dann weiß ich auch nicht. Paulus hat es aber ganz anders gesehen. Er befahl diesem bösen Geist, aus diesem Mädchen auszufahren, was dieser daraufhin auch machte. Und das Problem war dann nur, dass das Mädchen unter dem Einfluss dieses Dämons die Zukunft voraussagen konnte, was den Besitzern dieses Sklavenmädchens viel Geld eingebracht hat. Die ärgerten sich jetzt wiederum, dass sie an ihr nichts mehr verdienen würden und schleppten sie vor die Prätoren. Paulus und Silas wurden geschlagen und ins Gefängnis geworfen. Und jetzt kommen wieder widrige Umstände im Gefängnis und Paulus ist wieder auf der Suche nach Menschen des Friedens im Gefängnis und diesmal in der Gestalt des Gefängnisaufsehers finden sie einen, der sie da bewacht hat. Also ihr kennt die ganze Geschichte. Es gab ein Erdbeben, während Paulus und Silas da Worship gemacht haben. Alle Ketten fallen ab und die Türen springen auf. Der Aufseher denkt, oh, ich muss mich umbringen, weil alle Gefangenen geflohen sind. Paulus und Silas sagen, stopp, warte mal, wir sind alle noch hier. Und der Gefängniswärter sagt, hey, was muss ich tun, damit ich gerettet werden kann? Und wir sehen wieder mal, als Paulus im Gefängnis war, taucht der von Gott vorbereitete Mensch auf und Paulus ging einfach durch diese offene Tür. Also dauernd kommen irgendwelche widrigen Umstände, irgendwelche Schwierigkeiten. Und was macht Paulus? Egal in welchen Umständen er sich befindet, er guckt immer, ist hier irgendwo einer, der offen fürs Evangelium sein könnte? Paulus ist konstant am Frieden aussenden, am Segnen und schauen, wie reagieren die Leute darauf. Ob unter Verfolgung, im Knast, unter Schlägen, was auch immer. Paulus hat in jeder Situation immer nur geschaut, gibt es hier irgendjemand, dem ich vom Evangelium erzählen kann. Der Mensch des Friedens ist jemand, den Gott für diesen Zeitpunkt vorbereitet hat. Und es bringt nichts auf Biegen und Brechen, irgendwelche Türen öffnen zu wollen, die Gott nicht geöffnet hat. Und wir dürfen uns auch aber nicht ablenken lassen, womöglich von denen, die geöffnet sind, dass wir die übersehen. Also ich will euch damit auch beruhigen. Ich will euch ein bisschen den Druck rausnehmen. Sogar bei dieser wichtigsten uns anvertrauten Aufgabe hinauszugehen und Menschen zu Jüngern zu machen, erledigt Gott den Hauptteil dieser Arbeit. Gott macht im Hintergrund die ganze Arbeit. Unsere Arbeit besteht vor allem darin, mit offenen Augen durch dieses Leben zu gehen und mit unseren Ohren auf den Heiligen Geist zu hören, der uns von ihm vorbereitete Menschen des Friedens zeigt. Unser Lebensstil, der soll auf Evangelisation, auf Mission und auf Dienst ausgerichtet sein. Jesus sagt ganz klar, denn dazu bin ich gekommen. Das war Jesus' Auftrag, Menschen zu retten, Menschen, die verloren gehen. Für die bin ich gekommen. Und wir sehen damit, ein Mensch zum Glauben, der kommt, findet oft im Vorfeld eine Vorbereitung statt. Und diese Vorbereitung, die ähnelt so dem Bestellen eines Ackerbodens und dem Anpflanzen von Saatgut vor der Ernte. Und oft wird der Boden von einem Menschen einmal durchgepflügt. Und dann kommt jemand anders, nimmt seine Gelegenheit wahr und pflügt diesen Boden nochmals durch. Und dann kommt ein Dritter, der nochmals vorbeigeht und der pflanzt dann plötzlich mal einen Samen. Und wieder einer kommt vorbei und der fängt an, diesen Samen zu begießen. Und keiner von diesen einzelnen Arbeitern sieht, was der andere vorher gemacht hat. Und vielleicht wird niemand von ihnen bei dieser Ernte dabei sein. Aber alle haben dazu beigetragen, einen Menschen zum Jünger zu machen. Ich habe vor einigen Jahren euch schon einmal diese Engelskala vorgestellt. Und keine Angst, das hat nichts mit Esoterik zu tun, sondern der Entwickler, der hieß Dr. James F. Engel. Und diese Skala, die gibt einen Einblick in den Entscheidungsprozess bei ungläubigen Menschen. Und alles, was ihr da vorne sehen könnt, in einer Ah, das, jetzt seht ihr natürlich nichts, gell? Wenn ich euch das hier. Ich komme mal hier auf die Seite. Das könnt ihr auch so sehen. Und zwar, jetzt seht ihr da drüben nichts. Ich komme mal hier vor. Gibt es hier auf der Skala den Nullpunkt? Das ist auf dieser Engelskala der Punkt, wo Menschen zum Glauben finden, wo sie ihr Leben, persönliche Lebensübergabe, Wiedergeburt, Glaube an Jesus, wo das stattfindet. Das ist dieser Entwicklungsprozess. Dann gibt es hier 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und zwar im Plusbereich, wo Menschen im Glauben ab ihrer Lebensübergabe reifen, wo sie verschiedene Entwicklungen durchmachen. Sie begreifen die Konsequenz des Glaubens, das ist hier bei plus 1. Sie integrieren sich in eine Gemeinde. Sie entdecken die geistliche Gemeinde. Und viertens, geistlicher Wachstum findet statt. Und ihr dürft gerne mal euch überlegen, wo auf der Skala befinde ich mich eigentlich? Vor diesem Nullpunkt gibt es aber auch das Gleiche im negativen Bereich. Und Menschen des Friedens, die befinden sich oftmals so im Bereich von minus 1. Und all die vorigen Prozesse, die ihr da lest, von persönlicher Betroffenheit bei minus 2, positive Einstellung dem Evangelium gegenüber, Begreifen des Evangeliums, Interesse am christlichen Glauben, bis hin zu nebulösem Wissen vom christlichen Glauben, rechnen mit einem höheren Wesen oder bei minus 8, leugnen von allem Übernatürlichen, was es gibt. Es gibt jetzt sogar die Leute, wenn du denen von Jesus erzählst, die wollen dir eine reinhauen, die sind vielleicht so bei minus 10 oder sowas. Ja? Also egal wo die Menschen sich auch in diesem Prozess befinden, deine Aufgabe ist es vielleicht nur, jemanden, der von minus 8 zu minus 6 zu führen. Vielleicht ist das alles, was du tun musst. Und das nennt sich schon Evangelisation. Sehr wenige von uns werden bei Bekehrungen dabei sein. Es ist sehr, sehr selten, dass wir bei Lebensübergaben dabei sein werden, bei diesem Nullpunkt. Vielleicht ist unsere Aufgabe auch nur, Menschen von minus 8 zu minus 6 zu führen. Vielleicht von minus 5 zu minus 3. Aber das ist Evangelisation. Und ich glaube, das ist alles, was Jesus von uns möchte. Ist das nicht wunderschön? Ich möchte euch nochmal motivieren. Das ist alles, was wir tun müssen. Wir müssen Menschen nur einen Schritt weiterführen. Ihnen ein bisschen mehr Richtung Null den Weg zeigen. Jemand hat mal gesagt, dann hast du schon den Boden für den Samen vorbereitet. Und ich will dich ermutigen, wir sind Landwirte Gottes und wir sind für den Ackerbau des Herzens unterwegs. Und um das wirklich von Herzen machen zu können, brauchen wir eine Offenheit und Evangelisation nicht als was Schlimmes zu sehen, etwas, wo es so peinlich sein könnte, sondern als was Schönes, wenn wir es schaffen, von einem Menschen ihn in die Richtung Null bewegen zu können. Und Gott macht die Hauptarbeit. Und ich möchte jetzt zum Abschluss noch mit uns beten. Lasst uns aufstehen.